Univelle Tübingen.
Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Sie hören die Univelle Tübingen auf der 96,6. Heute im Uniforum aus der Studium Generale Reihe des letzten Wintersemesters: Das Erbe des Cervantes, europäische Romane bis zum 20. Jahrhundert. Professor Dr. Jürgen Wertheimer liest über Jane Austens Buch Emma.
Wenn man sich ansieht, wie Bücher anfangen, dann fällt dieser Anfang wirklich heraus. Denn fast alle beginnen so auf einem gleitenden Umweg und nähern sich dann peu à peu der Figur. Hier ist der Name das allererste, und was für ein Name: Emma Woodhouse. 21, handsome, clever, rich, also wirklich mit wünschenswerter Direktheit formuliert, gesegnet mit einem glücklichen Naturell, lebt sie mit ihrem ängstlichen, umständlichen, stets ein wenig kränkelnden, ein wenig hypochondrischen, gewohnheitsfixierten, freundlichen, aber mental extrem unbeweglichen Vater zusammen. Auf ihrem Gut, Anwesen, großes Anwesen, Hartfield bei Highborough, einem idyllischen größeren Dorf, 16 Meilen von London entfernt. Trivial communications and harmless gossip. Triviale Gespräche und harmloses Geschwätz. Mit dieser Formel könnte man den Hofton dieses kulturellen Biotops um und in Highbury recht zutreffend charakterisieren. Great talkers about little manners sind sie alle. Und auch die Erzählerin, die diese Figuren erzählt, verfügt über entsprechende Qualitäten und ein entsprechendes Training. Versteht es sich, in die alltäglichen Treffen, Gespräche, Kontroversen, Debatten und sonstigen Little Matters einzuschleusen, dass sie gar nicht mehr heraussticht, sondern scheinbar mühelos als Erzählerin in die Gruppe integriert scheint und den Leser, die Leserin, auf zwanglos elegante Art mit in die Gesellschaft einführt. Es gibt in diesem Buch für mein Gefühl keinen outrierten Beobachterstatus, kein Leseranreden, kaum Kommentare. Erzählerin und Leserschaft stehen oder sitzen gleichsam als unsichtbare Dritte, interessiert mit in der Runde, ohne Anbiederung, doch wohlwollend und wohlwollend geduldet. Nobody is afraid of her, that's her great charm, heißt so eine Person, und es könnte über viele gelten. Keiner hat Angst vor ihr, für Virginia Woolf, Wolf-Typen ist hier nicht der Ort. Und auch ein Werther-Typus wäre hier hardly tolerable, würde ich sagen. Der würde gemieden und keinesfalls nachgeahmt, käme schlecht an. Tristram Shandy würde man vielleicht gewähren lassen. Candide, nun für Candide, pur Candide, würde Emma nicht zögern, eine gute Partie mit einem Highbury auszumachen und eine Ehe anzubahnen. Denn das Matchmaking, um mit Nestroy zu sprechen, Liebesgeschichten und Heiratssachen anderer, sind nun mal Emmas Leben. Sie liebt es, für andere zu planen, sich ihre Wege kreuzen zu lassen, Kontakte anzubahnen, auszubauen etc. Sie geht mit der strategischen Gerissenheit einer Machiavellistin vor, im gleichzeitigen Glauben daran, eine Art Mutter Teresa der Liebenden zu sein. So etwa im Fall ihres eben erfolgreich abgeschlossenen Projekts Miss Taylor, poor Miss Taylor, mit der tiefen Zufriedenheit einer Großwildjägerin, der es nun endlich gelungen ist, das lange verfolgte Prachtstück zur Strecke gebracht zu haben, berichtet sie: Seit dem Tag vor ungefähr 4 Jahren, als Miss Taylor und ich ihn, den Bräutigam, auf der Broadway Lane trafen und er, weil es zu nieseln anfing, mit so viel Galanterie davonschoss und für uns 2 Regenschirme vom Bauer Mitchell ließ, war es für mich eine beschlossene Sache. Von dem Augenblick an habe ich diese Ehe sorgfältig geplant. Emmas Liebesspieltrieb findet durchaus nicht nur Billigung. Mr. Knightley etwa findet ihr Verhalten, Schicksal spielen zu wollen, ziemlich degutant. Der Vater steht dem Prinzip des Matchmaking ohnehin skeptisch gegenüber, werden durch Ehen in der Regel doch harmonische Familienzirkel unliebsam gesprengt. Einwände dieser Art können Emma freilich nicht tangieren. Nur noch eine Ehe, verspricht sie, und wendet sich sofort einem neuen Objekt ihrer strategischen Begierde zu. Mr. Elton, der neue junge Pfarrer. Evangelisch natürlich. Es muss bereits, bei uns ist das ja anders geregelt, es muss bereits jetzt darauf hingewiesen werden, dass die Planspiele Emmas in der Regel kolossale Flops sind. Eigentlich alle, mit Ausnahme dieses ersten, den wir nicht mehr miterleben. Sie bleibt nicht vom Heinrich-Heine-Prinzip verschont. Man erinnert sich an das Buch der Lieder. Sie kennen dieses Gedicht alle. Ein Jüngling liebt ein Mädchen, die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere, die hat sich mit dieser und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen heiratet aus Ärger den ersten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Liebesstrategien, Liebesstrategin Emma ist nicht viel besser dran. So wird das von ihr als zukünftiges, ein bisschen kompliziert jetzt da immer mitzukommen, aber es ist ein diffiziles Geflecht, so wird die von ihr als zukünftige Mrs. Ayrton konzipierte junge Dame den Herrn Pastor völlig kalt lassen und stattdessen wird er sie, Emma, mit einem glühenden Liebesgeständnis überraschen und total verärgern. Natürlich verärgern, denn sie hat was anderes geplant. Doch bis dahin ist es noch weit und nun zu Beginn der Affäre läuft aus Emmas Sicht alles noch nach Plan. Und in dieser Art von Plan ist keineswegs unkompliziert und unbedacht angelegt. Im Gegenteil. Matchmaking im England des frühen 19. Jahrhunderts ist kein Kinderspiel. Davon weiß Pfarrerstochter Jane Austen vermutlich ein Lied zu singen. Viele ungeschriebene Gesetze sind zu beachten. Vor allem, und das merken Sie, können Sie gar nicht umhin zu merken beim Lesen des Buches, vor allem und immer wieder solche standesbezogene Art und materielle Art. Als der Zufall Emma in Kontakt bringt zu einem sehr jungen, hübschen Mädchen ohne finanziellen Hintergrund, Harriet Smith, beginnt sich in ihr plötzlich ein interessantes Szenarium zu verdichten und sie sieht sofort Harriet Smith und dem Pfarrer Ayrton miteinander eine Liaison eingehen. Virtuell sind sie bereits vereinigt. Die Erzählerin gibt Emmas Gedanken ganz verdeckt wieder. Es ist so eine Art halb innerer Monolog. Eine Heirat der beiden war eine so glänzende Verbindung, sagt sie, ich zitiere immer Reklam 36 jetzt zum Beispiel, sie war so natürlich, so wahrscheinlich. Je länger Emma drüber nachdachte, desto sinnvoller kam ihr diese Verbindung vor. Mister, und dann kommt das Standesprinzip rein, Mr. Eltons Lebensumstände waren äußerst günstig, er war ganz Gentleman, aber nicht von zu niedriger Herkunft, low connections, aber andererseits auch nicht aus einer so hochgestellten Familie, dass die möglicherweise an Harriets zweifelhafter Herkunft, nicht ganz geklärt, woher sie kommt, Anstoß nehmen würde. Er konnte ihr darüber hinaus ein gemütliches Heim bieten und hatte, so vermutete Emma, ein sehr gutes Auskommen. Aus der Sicht der jungen Dame, gesehen durch die Brille Emmas, alles wird gesehen durch Emmas Optik, stellt sich die Situation da so dar, dass an der Zuneigung Harriets überhaupt kein Zweifel bestehen kann, die bloße Idee von diesem gut aussehenden, liebenswürdigen jungen Mann ausgewählt, wie sie sagt, oder erwählt worden zu sein, würde genügen, gerade zu beglückt sein zu müssen. Jedenfalls, so fügt Emma mit einem kleinen, kokett, arroganten Gedankenschlenker hinzu, für ein Mädchen, das bereits gerührt war, wenn ihr ein Bauernjunge ein paar Walnüsse präsentierte, war es selbstverständlich, dass sie glücklich sein müsste über einen Blick von Mr. Ayrton. Denn der stellt was dar, wurde bewundert, nicht von ihr selbst natürlich, weil es ihm an der letzten Vornehmheit fehlte, mit ein unglaublich präzises Sensorium für Nuancen, there being a want of elegance, of feature, which he could not dispense with. Da war also ein letzter Touch an Präsentation der Eleganz, der ihm fehlte und ohne den sie nicht auskommen konnte. Spätestens an dieser Stelle, an der diese kleine Spur arroganter Giftigkeit im Gemüt der lieben Emma Woodhouse spürbar wird, beginnt man sich natürlich Gedanken zu machen, was sich hinter diesem manischen Interesse am Glück anderer eigentlich verbirgt. Altruismus, Narzissmus, Bindungsunfähigkeit oder Angst, Frigidität, Sadismus. Der psychoanalytischen und tiefenpsychologischen Erklärungsmöglichkeiten wären viele, doch es gibt zumindest zwei tolerably good reasons, zwei vielleicht halbwegs vernünftige Gründe, nicht gleich zu seiner Diagnose fortzuschreiten, sondern den Fall MAW etwas distanzierter zu sehen. Beide Gründe mögen Ihnen als banal erscheinen, zutreffend sind sie trotzdem. Erstens, Emma besteht zu 100% aus Papier- und Druckerschwärze. Es gibt sie nicht, es hat sie nie gegeben. Zweitens, Emma ist Baujahr 1813, keine Zeitgenossin von Dr. Schnitzler und Dr. Freud, sondern jemand, die zur Zeit der Französischen Revolution geboren, erfunden wurde. Und weil dies so ist, sollte man weder therapeutische Maßnahmen ergreifen, noch verständnisvoll oder entrüstet einschreiten. Natürlich lebt, das weiß ich schon auch, Literatur aus dieser ständigen Verwechslung von Text und Wirklichkeit, Konstruktion und Projektion. Doch die Möglichkeit der persönlichen Annäherung sollte die Fähigkeit, den verfremdenden Blick zu bewahren, nicht auslöschen. Die erste Lektüre auf beiden Ebenen zugleich, dem der psychologischen Nähe und dem der literarischen Distanz, stellt für mich den genussreicheren Weg der aktiven Auseinandersetzung mit einem literarischen Text dar. Sie ermöglicht nämlich erst den Blick auf die Erzählmechanik, gibt uns Einsicht in den Mechanismus auch unserer Wahrnehmung und des Aufbaus jener Gespenster aus Buchstaben, mit deren Leiden und Freuden wir uns so gerne affizieren. Im Fall der Emma Woodhouse jedenfalls sollten wir uns nicht das Vergnügen nehmen lassen, zu verfolgen, wie behutsam und von mehreren Blickwinkeln her die Erzählerin sie aufbaut, entfaltet, erklärt und sozusagen mit verschiedenen Scheinwerfern aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Und es ist auch nicht uninteressant zu verfolgen, wie Emma ganz offensichtlich versucht, mit wirklichen Figuren ihrer Umgebung das zu tun, dasselbe eigentlich zu tun, was ihre Erzählerin mit erfundenen Gestalten macht. Sie erfindet deren Leben, setzt sie auf eine Bahn, lässt sie aufeinander zufahren. Austen beschreibt ein literarisches Verfahren, das von Emma ziemlich konsequent und rücksichtslos auf Wirklichkeit angewandt wird. Nicht von ihr, sondern von ihrer Figur, die ohne es zu wissen oder zu wollen, ein im Grunde zynisches und nicht ganz ungefährliches Spiel treibt. Unverantwortlich ist dieses Spiel deshalb, weil sie ihre eigenen Wunschbilder, Defizite, Träume, Kategorien, wie selbstverständlich und ohne eine Reflexionsebene dazwischen auf andere überträgt, ohne Abstriche, ohne Brechung. Und zudem auch noch mit dem besten Wohltäterinnengewissen der Welt. Und es ist nicht so, dass uns dieses Verfahren als harmloser Trick, als liebenswürdige Marotte, charmante Schwäche affirmativ nur präsentiert wird. Vielmehr gibt sich die Erzählerin große Mühe, möglichst dezent und elegant und eben nicht moralisierend, nicht mit besserwisserischem Zeigefinger herumzufuchteln, sondern nach dem Prinzip mehrfach gebrochener Spiegelungen, Deutungsmöglichkeiten in Bezug auf Emma gegeneinander zu halten. Sozusagen erzählerische Mehrfachbelichtungen einer Figur, um sie immer neu zu erzählen und sie ganz allmählich transparent werden zu lassen. Wie in Kapitel 5, das Emma in Anschluss an die besprochene Introspektion nun von außen, aus gegenläufiger Sicht also, zeigt. Mr. Knightley, der Emma notorisch gegenüberzustehen scheint und kritisierend gegenüberzustehen scheint, und die eben verehelichte ehemalige Miss Taylor, jetzt Mrs. Weston, im Disput über Emma, ihren Einfluss auf Harriet, die Bedeutung dieser auffälligen Freundschaft zwischen den beiden jungen Frauen und auch die Abhängigkeit Harriets von Emma. Beide kennen Emma von Kindheit an und kommen trotzdem zu einer ganz unterschiedlichen Einschätzung ihrer Persönlichkeit. Knightleys Blick ist desillusionierend. Er zeichnet das Bild einer zwar ambitionierten, jedoch willensschwachen Frau. Seine Indizien, Zitat, Emma hat seit ihrem 12. Lebensjahr die ernste Absicht, mehr zu lesen. Ich habe immer wieder neue Listen von Büchern bei ihr gesehen, die sie zu verschiedenen Zeiten ernsthaft lesen wollte, und zwar eindrucksvolle Listen, hervorragend ausgewählt, säuberlich geordnet, manchmal alphabetisch, manchmal auch irgendeinem anderen Prinzip. Die Liste, die sie mit 14 gemacht hat, ich erinnere mich genau, sprach so für ihre Urteilskraft, dass ich sie eine Zeit lang aufgehoben habe. Und ich vermute, Auch die Liste, die sie jetzt gemacht hat, ist ausgezeichnet. Aber ich habe es aufgegeben, von Emma Regelmäßigkeit und regelmäßige Lektüre zu erwarten. Sie wird nie etwas in Angriff nehmen, was Ausdauer und Geduld erfordert, wobei man seine Launen der Vernunft unterwerfen muss. Emma ist durch und durch verwöhnt, dass sie die Aufgeweckteste ihrer Familie ist. Sie hat das Unglück, schon mit 10 Jahren Fragen beantworten zu können, die ihre Schwester noch mit 17 Schwierigkeiten machten. Sie war immer schnell und selbstsicher. Seit ihrem 12. Lebensjahr ist Emma Herrin des Hauses und all seiner Bewohner. Nicht genug damit, die Freundin mit der in allen Belangen unterlegenen Harriet wird dazu führen, so Knightley, die Tendenz dieser bodenlosen Selbsteinschätzung weiter zu steigern und jeglichen Wirklichkeitsbezug allmählich aufzulösen. Harriets delightful inferiority, wunderbare, gemeine Formulierung, delightful inferiority, sozusagen eine, ist für Emma nur eine existenzielle Hochglanzpolitur, etwa ein reizvolles Dekor. Mrs. Weston hingegen hat ein ganz anderes Bild von der Figur und es wird als gleichwertig gegeneinander gehalten. Entweder, sagt Miss Weston, entweder ich habe mehr Zutrauen zu Emmas gesunden Menschenverstand als sie oder mir liegt augenblicklich ihr Wohlbefinden mehr am Herzen, denn ich kann die Bekanntschaft nicht bedauern. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass sie keiner von beiden schaden wird. Bei all ihren kleinen Fehlern ist Emma schließlich doch ein prächtiger Mensch. Wo gibt es eine bessere Tochter, eine herzlichere Schwester, eine treuere Freundin? Nein, nein, auf ihrem Charakter kann man sich verlassen. Sie wird niemals jemanden vom rechten Weg abbringen. Sie wird keinen verhängnisvollen Fehler begehen. Wo Emma einmal irrt, hat sie 100-mal recht. Verwöhntes Püppchen, eitle Blenderin oder redliche Haut? Ehrlichkeit pur? Der erzählte Dialog gibt keine Sicherheit, zeigt eher, dass hinter jedem Urteil andere Interessen lagern, dass letztlich alles nur Opinions sind. Wer dächte schon daran zu diesem Zeitpunkt, dass ausgerechnet dieser kritische Hagestolz Knightley es sein wird, der am Ende Emma seine leidenschaftliche Liebe erklärt und sie heiratet. Und Mrs. Weston nimmt ihrerseits Power aus dem Gespräch, weil sie selbst insgeheim diese Möglichkeit einer solchen Heirat bereits in Erwägung zieht. Das heißt, jede Äußerung ist geprägt von einem ganzen Bündel von verdeckten Motivationen, Intentionen. Jane Austen zeichnet ein realistisches Bild von den Hintergrundprozessen und Abgründigkeiten, Tarnungen und Rücksichten, die fast hinter allen, ja ich wage fast zu sagen, auch unseren Äußerungen und Urteilsbildungen stehen. Und ich denke nicht zuletzt, dies ist ein Grund, weshalb ihre großen Studien über kleine Geschehnisse uns immer noch etwas angehen, besonders was die Zonen anbelangt, die von Gesprächen ausgelassen, ausgespart und tabuisiert werden. Wir wissen trotzdem noch immer nicht, weshalb die vieldeutige Miss so gar nicht an eigene Heirat zu denken scheint. Aber wir erfahren, dass sie, was die virtuellen Ersatzheiraten betrifft, ohne jeden inneren Zweifel in die Stimmigkeit ihres Konzepts fortschreitet. Weshalb sie ohne alle Skrupel den redlichen, wirklich redlichen Heiratsantrag des jungen Bauern Martin aufs Entschiedenste und Gemeinste hintertreibt. Da hier die Weichen für alles Weitere gestellt werden, verdient diese Phase des Romans besondere Aufmerksamkeit. Also dieser Martin möchte ihre Harriet heiraten. Kommt für sie nicht in Frage. Was geschieht hier? Ist Vorausdenkendes für den anderen mitdenkendes Verantwortungsgefühl im Spiel oder zeigt sich beginnender Omnipotenzwahn, der den anderen entmündigt und den eigenen Entschluss zum Absolutum erhebt? Austen gibt keine Antworten, aber die Art, wie sie Fragen stellt, indem sie die Prozesse anschaulich macht, sich hierfür Zeit nimmt, kostbare Erzählzeit, ist überaus eindrucksvoll. Ich sagte es. Sie leuchtet die Stadien der allmählichen Verfestigung von Opinions akribisch aus und da gibt es nichts Nebensächliches. Harriet wird von Emma wie ein Spitzenprodukt vertrieben, vermarktet, präsentiert. Erst immer wieder in Worten, dann sogar mittels eines extra angefertigten Porträts als Bild. Sie agitiert und agiert in der Art einer Marketingfrau. Und ihr Produkt, blond, unschuldig, blauäugig und wirklich niedlich, soll auf die richtige Zielgruppe hin orientiert werden. Das heißt, falsche Interessenten werden bereits im Vorfeld abgeschmettert, wie dieser junge Bauer Martin, der Emmas professionelle Arbeit durch seinen völlig überraschenden Heiratsantrag aus Liebe kurzfristig behindert. Zu diesem Zeitpunkt ist die aparte Blondine aber bereits so gut abgerichtet, dass sie die Entscheidung über ihr Lebensschicksal freiwillig und selbstverständlich dem Urteil ihrer Meisterin überantwortet und ihr den Brief, den der junge Mann ihr schreibt, vorlegt und auf deren Urteil regelrecht wartet. Wieder sind wir ganz nah dabei als Leser. Wir sehen Emma sozusagen zu, wie sie den Brief liest und wie sie über den Brief denkt und haben die Chance, noch nicht ganz so wie Emma zu denken. Gerade weil wir als Leser so weit in ihre Gedanken Einblick nehmen können, vermögen wir sie nun als geschickt taktierende, lavierende zwischen scheinbarer Zurückhaltung und faktischer Manipulation ganz gut einzuschätzen, weil wir nämlich über ihre innere Disposition ein bisschen aufgeklärt sind mittlerweile. Wir können ihr raffiniertes Spiel mit Harriet mit gemischten, sicherlich auch bewundernden Gefühlen verfolgen und genießen. Ein guter Brief, zweifellos sogar ein sehr guter. Mag sein, dass der junge Mann ihn sogar selbst geschrieben hat, denkt sie. Man sollte ihn unbedingt beantworten. Ja, sagt Harriet, ja, natürlich, aber wie? Was soll ich sagen, was raten Sie mir, sagt Harriet. Und Emma zuckt zurück und entscheidet dennoch zugleich. Oh nein, das müssen Sie schon alleine entscheiden. Sie brauchen doch keine Soufflöse, um sich den Anschein zu geben, als täte es Ihnen leid, ihn zu enttäuschen. Dann meinen Sie also, ich soll seinen Antrag ablehnen, fragt Harriet mit niedergeschlagenen Augen. Ihn ablehnen? Meine liebe Harriet, was soll das heißen? Zweifeln Sie dran? Ich dachte doch, aber ich bitte um Entschuldigung, vielleicht habe ich mich geirrt. Ich habe Sie völlig missverstanden, wenn Sie sich über den Inhalt Ihrer Antwort nicht im Klaren sind. Ich dachte, Sie wollen mich nur wegen der Formulierung des Briefes noch um Rat fragen. Harriet schwieg, Emma fuhr leicht indigniert fort. Wie ich sehe, wollen Sie also seinen Antrag annehmen? Nein, ich weiß nicht. Das heißt, ich wollte nicht, was soll ich machen? Was raten Sie mir? Liebe Miss Woodhouse, bitte sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich kann Ihnen keinen Rat geben, Harriet. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Da müssen Sie schon Ihre eigenen Gefühle befragen. Natürlich ist der beraterische Rückzug eine Finte, um die Betroffene selbst auf die in Emmas Augen richtige Entscheidung und Spur zu bringen. Kleine Impulse, verdeckte Hinweise genügen, um diesem Ziel schrittweise näher zu kommen. Harriet mag denken, sie denke, de facto wird sie gedacht. Vielleicht ist es besser, wenn ich Nein sage. Finden Sie, ich sollte lieber Nein sagen? Um nichts in der Welt, sagte Emma huldvoll lächelnd, werde ich Ihrer Entscheidung vorgreifen. Wenn Sie Mr. Martin jedem anderen Menschen vorziehen, wenn Sie ihn netter finden als alle Männer, die Sie bisher begegnet sind, warum sollten Sie zögern? Sie werden rot, Harriet. Fällt Ihnen jemand anderer ein, wenn ich es so ausdrücke? Die Zeichen waren günstig. Anstatt zu antworten, wandte sich Harriet verwirrt ab und blieb in Gedanken versunken vor dem Kamin stehen. Und obwohl sie den Brief noch in der Hand hielt, drehte sie ihn nun mechanisch und gedankenlos hin und her. Emma wartete ungeduldig, aber nicht erfolglos. Die Entscheidung ist gefallen, und zwar in der von ihr gewünschten Richtung. Und erst jetzt, nachdem Harriet selbst sich die erwünschte Richtung gesucht hat, sich selbst in die erwünschte Richtung hinein manipuliert hat, liefert die verhinderte Soufflöse Emma Text. Sie wird jetzt sogar den Ablehnungsbrief mitgestalten, letzte Gruppe zerstreuen, Mr. Elton wieder ins Spiel bringen. Es mag reizvoll sein, mit anderen Menschen zu spielen, ihnen den eigenen Willen aufzudrücken. Doch es ist mit Sicherheit das noch größere ästhetische und moralische Vergnügen, zu beobachten, wie andere Menschen den eigenen Willen halbautomatisch zu vollziehen scheinen, ohne dass man sich manipulativ bemühen muss. Politiker haben, glaube ich, daran eine große Freude. Im Gegenteil, indem man auf diese Art des Eingriffs sogar explizit zu verzichten scheint, Emma ist Spezialistin auf diesem zu Recht als sophisticated eingestuften Feld des Vergnügens. Sie reüssiert unter teilweiser Hintergehung oder zumindest Umgehung auch ihres eigenen Bewusstseins. Man kann Jane Austens Fähigkeit, die verschiedenen Wahrnehmungsebenen und Sehweisen in Bezug auf ein und dasselbe Phänomen darzustellen, nicht hoch genug einschätzen. In immer neuen Konversationsvarianten werden die unterschiedlichsten Lesarten, das ist wirklich ein semiotisches Buch, die unterschiedlichsten Lesarten einer Szene gegeneinander gehalten, miteinander verglichen. Menschen werden hier zur Verhandlungssache. Und mit dem menschenfreundlichsten Gefühl der Welt sozialen Klassen zugeschlagen und ausgegrenzt. Routiniertes Zuordnungsschach, bei dem der Betroffene selbst je nach Bedarf und Situation souverän hin und her geschoben wird. Mr. Martin, nein. Mr. Elton, ja. Doch der will nicht. Der will Emma. Die will ihn nicht. Weil er bereits von Emma für Harriet verplant ist. Danach glaubt Emma, und auch warum nicht, als das gescheitert ist, Frank Churchill, ein charmanter, gut aussehender junger Mann aus sehr guten Verhältnissen, wäre als Ersatzkandidat geeignet und Harriet müsste nach ihren Vorstellungen in diesen natürlich noch mehr verliebt sein. Ist sie aber auch nicht. Stattdessen hat sich die schöne Blondine zwischenzeitlich in Mr. Knightley verliebt, der seit jeher, Kritik hin oder her, Emma geliebt hat. Und als diese spät, sehr spät zu realisieren glaubt, dass auch sie unsterblich in diesen wahren Gentleman verliebt ist, dreht sie, ohne einen Augenblick zu zögern, die Harriet-Knightley-Liaison gnadenlos abrupt ab. Und ist nun heilfroh, ganz und gar nicht mehr schockiert, dass der Bauer Martin zufällig des Weges kommt, sein Angebot an Harriet wiederholt und das arme Mädchen in ein Glück abführt, das nun gar nicht mehr als unstandesgemäß betrachtet wird. Zynisches Spiel, arrogantes Verführungsgebaren, auch, aber sicher nicht nur. Denn es kann kein Zweifel daran bestehen, dass Emma phasenweise wirklich das Beste für Harriet will oder, was noch wichtiger ist, zu wollen glaubt. Auch die Art und Weise, wie sie vorgeht, ist nicht plump und unsensibel. Die auf Serienmisserfolge programmierte Beziehungsspezialistin weckt immer alle Möglichkeiten im Rahmen total verinnerlichten gesellschaftlichen Rücksichtnahmen ab und gestaltet die Szenarien im Vollgefühl ihres begrenzten Durchblicks. Mag sein, dass ihre Projekte scheitern, weil sie zum einen ihr eher kühl wohlwollendes Naturell zum Maßstab aller Dinge macht. Zum anderen aber, und das scheint mir fast wichtiger, weil sie sich selbst paradoxerweise stets völlig aus dem Spiel zu nehmen versucht. Omnipotenz auf der einen, Absenz auf der anderen Seite. Das ist ein halsbrecherischer Balanceakt. Schachspieler und Figur zugleich, das geht nicht. Und deshalb trifft Emma die Entscheidung zugunsten der Spielerseite. Damit aber verkürzt sie die Situation unzulässig, denn realiter besteht ihre Situation ja gerade aus dieser Simultaneität, aus diesem Ineinander und Mischmasch. Sie ist Spielerin, auch sie ist Spielerin und gespielte Figur zugleich. Sie will nur nicht wissen, dass auch sie gespielte Figur ist. Sie will es nicht wahrhaben. Ohne dass sie es also voll realisiert, ist die souveräne junge Dame in Gefahr, nicht nur andere Figuren, sondern auch sich selbst auf gefährliche Weise zu manövrieren. Auch Harriet, selbst Harriet, ist klug genug, um dies zu bemerken und fragt, weshalb sie entschlossen seien, nicht zu heiraten. Sie, Emma. Emmas Antworten sind logisch, unbefriedigend und hilflos zugleich. Ich möchte gar nicht in Versuchung kommen. Ich kann doch meine Lage gar nicht verbessern. Wenn ich heirate, würde ich es hinterher bestimmt bereuen. Was andere Frauen zur Heirat veranlasst, kann mich nicht reizen. Ich war noch nie in jemanden verliebt. Mir fehlt nichts. Und selbst eine Drohung, einmal als alte Jungfer zu enden, kann sie nicht erschrecken. Keine Sorge, Harriet, ich bin dann keine arme alte Jungfer. Aber eine alleinstehende Frau mit Vermögen ist immer gern gesehen. Doch kommen wir endlich zu den wenigen wirklich dramatischen Höhepunkten der Handlung, unserer Eheschachnovelle im Großformat. Kommen wir zu Harriets Halsweh. Es gibt Gottlob selten solche tragischen Aufgipfelungen, die den Menschen schlagartig ihre ganze Winzigkeit vor Augen führen. Und am 24. Dezember kommt nun wirklich alles zusammen. Erst lässt sich Emmas Vater dazu verleiten, am 24. Dezember an einer Dinnerparty außerhalb der eigenen vier Wände teilzunehmen. Dann wird das Wetter schlecht und es kommt zu ergiebigen Schneefällen. Und dann bekommt Harriet auch noch eine fiebrige Halsentzündung. Weitaus gravierenderes bahnt sich an. Und die Protagonistin wird davon so kalt erwischt werden, dass Harriets Erkältung im Vergleich dazu gemütlich ist. Man sollte einmal die Rolle von Kutschfahrten in Romanen untersuchen. äußerst gefährliche Räume sind es. Geborgen, bequem, beweglich, diskret, Intimität auf Zeit stellt sich her, Entführungen und Verführungen finden in diesen dämmerigen Gefährten statt. Effi Briest, Emma Bovary, Emma Woodhouse wissen ein Lied davon zu singen. Zwar, zur Verführung wird es bei ihr auf der Rückfahrt zusammen mit Mr. Elton natürlich nicht kommen. Doch was in der Kutsche geschieht, schockiert sie fast nicht weniger. Denn Mr. Elton, ausgerechnet jener Mr. Elton, den sie in liebevoller Detailarbeit auf Harriet angesetzt hat und bei dem sie immer davon ausgeht, dass auch er ziemlich zärtliche Gefühle für diese reizende junge Dame hegt, die ja wegen dieses unglücklichen Infekts der oberen Atemwege nicht mit von der Partie ist, also dieser vermeintlich über beide Ohren in Harriet verliebte junge Mann, gesteht nun Emma seine Liebe. Und zwar ohne Skrupel, ohne Entschuldigung, ohne das mindeste Schamgefühl, wie Emma fassungslos feststellt. Für sie bricht eine Welt zusammen. Ihre Welt der emotionalen Planspiele nämlich. Konstruktionen fallen wie ein Kartenhaus. Und dieser Absturz vollzieht sich vor ihrem Auge wie im Zeitlupentempo. Emma scheint zum Opfer ihrer eigenen Fantasien geworden zu sein, im Netz ihres eigenen Wunschdenkens gefangen zu sein. Wie können Sie es wagen, Harriet so zu täuschen, zu hintergehen, nachdem Sie so ganz offensichtlich doch um sie geworben haben, fragt sie ihn. Wütend. Und auch er beginnt nun allmählich weniger freundlich zu reagieren. Ich und ernsthaft an Miss Smith denken. Miss Smith ist ein ganz nettes Mädel. Aber so vollständig brauche ich die Hoffnung auf eine standesgemäße Heirat nicht aufzugeben, dass ich mich um Miss Smith bewerbe. Nein, Madam, meine Besuche galten nur Ihnen. Und die Ermutigung, die ich erfahren, die Encouragement, schau ich, die Encouragement, sagt nun, also Emma, völlig schockiert. Ermutigung, ich hätte Sie ermutigt, Sir. Unter keinen Umständen hätten Sie für mich je mehr sein können als ein guter Bekannter. Danach ist nichts mehr zu sagen. Noch ein paar peinlich berührte, stumm erboste Minuten in der Kutsche, blanke, wechselseitige Verachtung, statt verwirrter Zickzack-Gefühle, endlich am Ziel dann, man steigt aus, wünscht gute Nacht, wie es bei Goethe im Werther in vergleichbarer Situation noch feiner hieß, man bot sich einen frustigen guten Abend. Ende einer Dienstfahrt, aber noch keineswegs Ende der Episode, denn Emma ist Produkt ihrer Kultur durch und durch und funktioniert deshalb weiter und sie funktioniert nach dem Eisbergprinzip. Nicht, dass sie kalt wäre. Wir wissen, sie ist ganz Sense und Sensibility. Prinzip Eisberg heißt bei ihr, heißt für mich, wie auch für ihre Community, zu 9/10 verdeckt zu sein. Gefühle zeigt man nicht, von den Dingen, die einen wirklich bewegen, spricht man nicht und man sollte sich nie etwas unmittelbar anmerken lassen. Der Schlusssatz dieses Kutschfahrtkapitels lautet, sie war noch nie so aufgewühlt gewesen und es kostete sie, und das ist das Entscheidende, kostet sie große Mühe, im nächsten Moment aufmerksam und fröhlich zu erscheinen, bis dann die übliche Schlafenszeit ihr die Erleichterung ruhigen Nachdenkens gewährte. Also sie kommt ins Haus rein und spielt sofort so, wie man es von ihr erwartet und lässt sich von dieser Aufgewühltheit nicht im Entferntesten was anmerken. Undercover denken. Phantomgefühle als Verhaltensnorm. Kein Wunder, dass Emma nie die Möglichkeit hatte, ihr Sensorium für die Wirklichkeit ihrer Gefühle, Gedanken, Vorstellungen, Opinions zu schulen. Man geht aus und spielt eine Rolle nach den vermuteten Erwartungen der Gesellschaft. Das ist normal. Fast normal. Da habe ich doch tatsächlich, sagt sie, der armen Harriet ihre Zuneigung zu diesem Mann eingeredet. Von selbst wäre sie vermutlich nie draufgekommen. Jedenfalls hätte sie sich nie Hoffnungen auf ihn gemacht, wenn ich ihr nicht versichert hätte, dass er sie liebt, denn sie hat die Bescheidenheit, die ich ihm zugeschrieben habe. Oh, wenn ich mich bloß damit zufrieden gegeben hätte, ihr den jungen Martin auszureden. Darin hatte ich ja recht. Das habe ich gut gemacht. Aber dabei hätte ich es bewenden und den Rest der Zeit und Gelegenheit überlassen sollen. Ich habe sie in die bessere Gesellschaft eingeführt, ihr die Gelegenheit gegeben, auf einen würdigeren Bewerber Eindruck zu machen. Damit hätte ich mich zufrieden geben sollen. Aber jetzt, armes Kind, ist ihr Seelenfrieden für eine Weile dahin. Ich war ihr gar keine gute Freundin. Und selbst wenn diese Enttäuschung sie nicht so schrecklich treffen sollte, ich wüsste im Moment beim besten Willen nicht, wer sonst in Frage käme. William Cox könnte ich nicht ertragen. Ein dumm, dreister, junger Anwalt. Sie hielt inne, errötete, lachte über ihren eigenen Rückfall und fuhr dann in ihren Überlegungen, was geschehen war, was geschehen könnte und geschehen musste, in ernsthafterer, nüchternerer Stimmung fort. Es gibt einen Zustand des Systemdenkens, in dem die Systemkritik zum Teil des Systems wird. Längst ist die autonome Fantasiewelt zum Masterplan für lebende Menschen geworden. Kein Wunder, dass Emma nicht auf die Idee kommt, selbst zu heiraten. Das hört man ja immer wieder, Erotik beginnt im Kopf. Emma ist da, mitten in der Romantik, schon viel weiter. Sie produziert ihre erotischen und emotionalen Gefühle selbst. Sie lebt in einer Welt, die fast ausschließlich aus virtuellen Bezügen, Hypothesen über mögliche Bezüge und Beziehungen besteht. Sie lebt in Highbury, aber ganz Highbury befindet sich eigentlich in ihrem Kopf. Die Welt im Kopf einer Webmasterin der besonderen Art. Die Welt als Wille und Vorstellung sozusagen. Ganz konkret aber hier, banal, witzig, traurig, absurd, alles nur nicht hochtönend, philosophisch. Denn die Welt im Kopf, das ist eben doch nur die eine Seite der Geschichte. Die andere, Emma, Harriet, Churchill, das sind eben keine Luftwesen, sondern konkrete Individuen, festgebannt an diesem Fleck. Die Erzählerin kommentiert, dass sie alle nicht vom Fleck, nicht von diesem Fleck sich rühren konnten, war schlimm für jeden Einzelnen, schlimm für alle drei. Keiner von ihnen hat es in seiner Macht, den Wohnort zu wechseln oder sich andere Gesellschaft zu suchen. Das ist ein hermetisches, abgedichtetes System. Sie waren gezwungen, sich zu begegnen und mussten das Beste draus machen. Man stelle sich das vor, lauter nebeneinander stehende, ineinander fest verbackene Eisberge mit mächtig viel Masse unter der sichtbaren Wasserlinie. Doch wie es drunter aussieht, geht niemand, auch die Erzählerin, etwas an. Dies ist zwar ein Roman, der genau hinsieht und ins Detail geht, aber bewusst nicht unter die Haut, nicht unter die Oberfläche. Er ist ein äußerst diskreter, oberflächlicher Roman im besten Sinne. Ein Roman, der auch sehr genau wegsieht. Wie sie eigentlich zueinander standen, weiß ich aber gar nicht. Wie es womöglich hinter den Kulissen aussah, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass an der Oberfläche alles einen ganz reibungslosen Eindruck machte. Eine typische Dialogpassage, in der man die Eindrücke abwägt, die blinden Flecke markiert, dann aber nicht weiter eindringt, nachhakt, offenlegt. Dieses System der kontrollierten Diskretion hat viele Vorteile und einen entscheidenden Nachteil. Fast alles bleibt denkbar, wir wissen es aus dem Fall Emmas, frei interpretierbar, damit aber auch beliebig, kann Kopfgeburt sein und bleibt frei verfügbar nach der Formel, das bisschen Realität, was ich brauche, gestalte ich mir selbst. Zu den erwähnten Vorteilen, wenn man so will, zählt die Tatsache, dass die Illusion fast alles, nahezu immer, fast vollständig unter Kontrolle zu haben, dass diese Illusion sich relativ lange aufrechterhalten lässt, der innere Friede also garantiert scheint. Man muss kein Actionfreak sein, um die extreme Ereignis- und Geschehnislosigkeit dieses Romans als ein klein wenig ungewöhnlich zu empfinden. Etwas einigermaßen Bemerkenswertes geschieht eigentlich nur zweimal. Zum einen wird ein Ball veranstaltet, zum anderen wird Harriet Smith auf dem Nachhauseweg auf freiem Feld von Zigeunern attackiert, im 39. Kapitel. Das andere Vorkommnis, das hier erwähnt werden soll, das zweite, ist ein, und das ist ein wichtiges noch, ist ein Eintagesausflug der kleinen Society von Highborough mit Picknick im Freien. Nichts Besonderes, wird man sagen, und in der Tat wartet man vergeblich auch hier auf irgendein schockierendes Vorkommnis von außen. Und dennoch wird Entscheidendes geschehen an diesem Tag, unbemerkt von den meisten und ganz am Rande. Insgesamt ist die Atmosphäre an diesem Tag ein bisschen gereizt, ist Emma eben im Begriff, die etwas lustlos verlaufende Lustpartie zu verlassen, als Mr. Knightley auf sie zutritt und sie mit herber Kritik überrascht. Dieses Gespräch im 43. Kapitel stellt in gewisser Weise den Wendepunkt des Romans dar. Oder anders gesagt, leitet den fünften Akt des Dramas ein, wenn es ein Drama wäre. In Knightleys Augen hat Emma eben eine unverzeihliche Taktlosigkeit begangen. Eine Herzenstaktlosigkeit. Wenig vorher hat sie nämlich mit einer Art Wortwitz, die sie ja so pointiert setzen kann, die ohnehin sozial eher unterprivilegierte, ein wenig schrullige, geschwätzige, unglaublich geschwätzige Miss Bates zum Objekt der Heiterkeit gemacht. Emma selbst hat in ihrer souveränen Prätension gar nichts von dem Fauxpas bemerkt, ist vielmehr nach wie vor von sich sehr überzeugt, von ihrer Schlagfertigkeit und so weiter. Und es bedarf schon einer sehr wuchtigen Kritik durch Mr. Knightley, um ihr dieses menschliche Versagen zu vermitteln. Und er argumentiert von vielen Seiten, er wäre sie, diese Frau, Miss Bates, wäre sie eine Frau von Vermögen, dann könnte ruhig jede ihrer harmlosen Absurditäten ein Heiterkeitserfolg werden. Dann würde ich dir keinen Vorwurf draus machen, dass du dir die gegenüber Freiheiten herausnimmst. Wäre sie dir gleichgestellt, aber Emma, überleg doch, wie wenig das der Fall ist. Sie ist arm, sie ist unter ihre Ansprüche gesunken, zu denen sie von Geburt berechtigt war. Und sollte sie alt werden, dann kann sie nur noch tiefer sinken. Ihre Lage sollte dir Mitleid einflößen. Das war nicht schön von dir. Dich hat sie schon als Kind gekannt, dich hat sie aufgewachsen zu sehen, zu einer Zeit, als ihr Gruß noch eine Ehre war. Und nun von dir aus reiner Gedankenlosigkeit und schierem Übermut ausgelacht, gedemütigt zu werden, noch dazu vor ihrer Nichte, vor den anderen, vor den vielen. Jedenfalls einigen, die sich dein Verhalten ihr gegenüber zum Maßstab nehmen, das ist unangenehm für dich. Es ist alles andere als angenehm für mich, aber ich muss, ich will, ich werde dir diese Wahrheit sagen. Er führt sie zur Kutsche, sie steigt in die Kutsche ein, fährt weg und bricht zum einzigen Mal eigentlich in der ganzen Geschichte zusammen. Sie hatte einfach nicht sprechen können. Geht es weiter? Und nach dem Einsteigen in der Kutsche sank sie einen Augenblick lang überwältigt in den Sitz zurück. Dann machte sie sich Vorwürfe, dass sie sich nicht verabschiedet, ihm ihre Reue nicht zu erkennen gegeben hatte und scheinbar gekränkt abgefahren war. Und sie sah aus dem Fenster, um ihn mit Worten und Gesten zu zeigen, was wirklich in ihr vorging. Noch nie in ihrem Leben hatte sie sich so aufgewühlt, so beschämt, so bekümmert gefühlt. Sie war bis ins Innerste erschüttert. Die Wahrheit seiner Vorhaltungen ließ sich nicht bestreiten. Ihr Herz, sagte es ihr, wie konnte sie so rücksichtslos, so grausam zu Miss Bates sein? Wie konnte sie sich vor allem, die sie schätzten, so blamieren? Nein, Emma ist kein Bildungsroman. Weder Lehr- noch Wanderjahre finden hier statt und ihre Erfüllung dennoch. Es finden Brüche, Einbrüche statt, deren genaue Beachtung sich lohnt, weil sie einschneidende Veränderungen im Wesen der Protagonistin beinhalten. Einmal mehr kein großer Umbruch, hervorgerufen durch existenzielle Erfahrungen wie Tod, Krankheit oder Begegnung mit unbekannten Phänomenen. Aber dieser kleine, peinliche Zwischenfall, mehr ist es ja eigentlich nicht, diese kleine Achtlosigkeit gräbt sich peinigend in ihr Bewusstsein ein und unterspült die im Normalzustand zu überaus soliden Grundlagen ihrer emotionalen Ordnung. Die stets auf heiter, souverän, gelassene Art praktizierte Kontrolliertheit zerbricht. Und obwohl Harriet Zeugin ist, verliert Emma die Fassung und weint hemmungslos. Emma ist kein Werther-Typ. Und auch keine Lotte. Tränen gehören bisher und deshalb nicht in ihr Inventar. Und gerade deshalb tritt diese Szene so eindrucksvoll heraus und wird zu einem zu interpretierenden Zeichen. Und das Folgekapitel, im Gegensatz zu dem, was ich vorher gezeigt habe, als sie von diesem Kutschausflug zurückkommt und sofort lächelnd weitermacht, das Folgekapitel deckt im Unterschied zu sonst nicht mehr durch eleganten Themenwechsel die Gefühle zu, setzt exakt an derselben Stelle mit demselben Befinden an und vertieft die Problematik sogar. Im Kapitel 44 heißt es dann, den ganzen Abend wollte Emma der unglückliche Ausflug nach Box Hill nicht aus dem Kopf, wie der Rest der Gesellschaft darüber dachte, wusste sie nicht, vielleicht saß jeder in seinem Haus und dachte jeder auf seine Art mit Vergnügen daran zurück, aber sie hatte vermutlich noch nie in ihrem Leben einen so sinnlos vergeudeten Tag erlebt, so durch und durch unbefriedigend als Erlebnis, so unerfreulich im Rückblick. Das ist schon auf dem Hintergrund der immer praktizierten Normalität und des Business as usual Gehabes ein herausragendes Signal. Mehr noch, sie bleibt nicht bei Selbstvorwürfen, sie versucht sogar diesen Fehler mittels eines Besuches bei Miss Bates wieder gut zu machen und beginnt überhaupt in eine Richtung zu denken, die bislang unhinterfragt akzeptiert und reproduziert wurde. Beispielsweise die schlichte Tatsache zur Kenntnis zu nehmen, dass manche Individuen wichtiger als andere sind, jedenfalls so von der Öffentlichkeit behandelt werden. Der Kontrast zwischen Miss Churchills und Jane Fairfax zum Beispiel fällt ihr auf. Zwei weibliche Schicksale, das eine unglaublich wichtig, Miss Churchill, das andere völlig unwichtig, Jane Fairfax. Beginnt sich da eine neue, spezifisch weibliche Denkfigur der Solidarität und Sensibilität abzuzeichnen? Abgesehen davon, dass Emma auch hier irrt, denn Jane Fairfax ist eben, wie wir wissen, keineswegs unbehaust, so unbehaust, wie sie zu diesem Zeitpunkt noch erscheint. Sie ist, ohne dass es irgendjemand wüsste, mit dem begehrten Frank Churchill verlobt. Was impliziert, dass Emmas Schützling Harriet übrigens zum zweiten Mal falsch, wie sagt man heute so schön, aufgestellt wurde. Ein Wort zu jemand, der auch nicht so richtig ins Spiel kam, zu Jane Austen, das muss ich einfach und möchte ich noch sagen. Nicht um eine feministische Pflichtübung zu veranstalten. Es wundert mich einfach, wie diese Figur ihre Rolle als Autorin praktiziert und eigentlich zugleich nicht praktiziert hat. Selbst dieser Roman in drei Bänden, mit dem sie dann endlich den großen Durchbruch schaffte, 1916, erschien ohne ihren Namen. 18. Mit 41. Und es war kein einfacher Weg gewesen. Übrigens, wieder ein Jahr später ist sie bereits tot. In einer Kurzmeldung der Lokalzeitung The Hampshire Chronicle and Courier heißt es dürftig: Died yesterday, Miss Jane Austen, youngest daughter of the late Reverend George Austen, formerly rector of Steventon in this county. Welch zutreffende Beschreibung. Die jüngste Tochter eines durchschnittlichen Landgeistlichen, unverheiratet, ohne Familienkontext, kaum Reisen, nie im Ausland, keine Tagebücher, keine literarischen Salons, keine Zirkel, keine besonderen Vorkommnisse, kein, nicht mal ein professionelles Porträt von ihr, ein paar Skizzen von der Schwester, wo sie als Geistersilhouette erscheint. Und dann, später, zu spät, diese übliche Suada der Philologen, die im Kennerslang zu loben pflegen, Gipfel des Werks, Meister der Erzählkunst, schreiben sie meistens, unbezweifelbar Höhepunkt ihrer literarischen Leistungen, repräsentatives Werk und so weiter. Später in den 70ern dann weiteres gesteigertes Interesse unter feministischen Vorzeichen. Ich habe Ihnen da eine Reihe Einschlägungen und sehr kluger Titel genannt auf der Liste. Was ist genderspezifisch an ihrem Leben, an ihrer Arbeit? Vielleicht, dass sie zusammen mit ihrer Schwester mehr im Haus als in den Schulen unterrichtet wird, dass die Eltern Brüder auf Karrieren orientiert ausgebildet werden, die Mädchen mehr Domestik. Für das kleine Journal eines ihrer Brüder schreibt sie 1789, also mit 14, einen Beitrag, in dem auf ironische Art das Fehlen von Frauenthemen und genderorientierter Fiction beklagt wird. Bereits die 14-Jährige scheint genau gewusst zu haben, was literarische Klischees sind und was sie nicht mag. Emma ist Punkt für Punkt das Gegenteil einer solchen Geschichte. Statt tödlicher Schicksale, Weiterleben. Statt romantischer Emotionen, gemischte Gefühle. Statt suggestiver Namen, Emma. Ein grundguter Name. Das ganze Wochenende reflektiere ich schon darüber. Kommt zu keinem endgültigen Schluss, weiß auch nicht, wie Frau Schwarzer zu der verwegenen Idee kam, ihre Zeitschrift genau mit diesem Namen zu versehen. Es sei denn, die größte Provokation bestünde eben im Unterlaufen der Emma-Klischees und wie man weiß, ist der Name ja durch Morgenstern tot gemacht, weil man automatisch an alle Möwen denkt, die mit ihm behaftet sind. Alle Möwen sehen aus, als ob sie Emma hießen, da ist ja auch was Wahres dran. Und der eigene Name, der Name Jane Austen, ja, er taucht nicht einmal, wie ich sagte, in den publizierten Büchern auf. Dennoch, die sogenannte Rise of the Novel war auch Frauensache. Was das Publikum betrifft, die Stoffe, auch die Autoren, die Autorinnen betrifft und damit verbunden einen allmählichen, grundlegenden Shift der Themen. Das literarische Kunstwerk ohne Mythos, ohne Abenteuer, ohne Kitschkissen, das ist unauffällig, aber effizient. Nicht allen Autorinnen wird dies gelingen, viele strampeln sich in den Schreibmaschen der Männer ab. Jane Austen aber reüssiert mit nichts weniger als dem anderen Roman. Mit Verklärung von Frauenschicksal oder Verklärung gesinnungsgeladener Weichzeichnerei unter den Vorzeichen des Feminismus hat es nichts zu tun, noch nicht mal mit dem herben Pathos eines Bachmann-Verdikts mit meiner verbrannten Hand schreibe ich von der Natur des Feuers. Das ist alles nicht da. Was es gibt, aber ob das weiblich ist, wage ich nicht zu entscheiden, dieser systematische, konzentrierte, auch eingeschränkte Blickwinkel, der sich als gezielter Verzicht auf Möglichkeiten darstellt. Oder dieser Blick, geschärft für das Wahrnehmen gesellschaftlicher Koordinaten als Regelsysteme und als Differenzen, weil sie ihre Absicht, die Figur aus dem Mythos herauszulösen und in, wie sie schreibt, wunderbar formuliert, in die gedachten sozialen Koordinaten ihrer Zeit einzufügen. Wenn man so will, versucht Jane Austen eine Stufe unprätentiöser mit ihrer Figur etwas Ähnliches, nämlich ihre Figur aus dem Sog des Romanhaften herauszuholen und sie ganz und gar als Gesellschaftswesen und als Wesen der Gesellschaft verstehbar zu machen. Und diese Realität nimmt Emma immer stärker in den Griff. Eben die Kontroverse mit Knightley, dann die Nachricht der Liaison Frank Churchills, wenig später der Schock, dass Harriet, ihre Harriet, nie an ihm interessiert war, sondern an dem, der ein Kapitel später Emma seine Liebe gestehen wird. Man hat den Roman gelegentlich als einen Kriminalroman ohne Leiche bezeichnet. Und in der Tat hat die Art und Weise, wie Emma, aber auch andere, wir haben es gesehen, kleinste Zeichen als Indizien für etwas anderes lesen und interpretieren, hat etwas von einem detektivischen Verfahren an sich. Jedes Wort, jede Geste, jeder Blick, ein Hinweis auf eine mögliche Beziehung ohne Tat. Wenn Sie irgendeine beliebige Passage lesen, werden Sie immer Ausdrücke wie Einzelheiten, Beweise, Indizien, Zeugen wahrnehmen. Die strukturieren die Semantik sozusagen auf einer zweiten Ebene. So wird in einem so aufgeladenen Zeichensystem, in dem jedes Zeichen zu einem Bedeutungsträger umstilisiert wird, alles zur Tat, vor allem ein Liebesbekenntnis. Überhaupt das Wort ist mir erst jetzt aufgegangen, Liebesgeständnis, zeigt ja schon die Nähe zum Kriminalfallhaften, zum Indizienprozesshaften der beiden scheinbar so getrennten Erzählformen. Am Ende kommt dann nicht immer die Erlösung, aber die Auflösung. Das Whodunit wird in einer Liebesgeschichte durch den Heiratsantrag beantwortet. Denn plötzlich nach einem Heiratsantrag erscheint alles, was bislang Vermutung, Andeutung, Spekulation, Spur war, klar. Beweisbar Klares tritt anstelle von Verschwommenheit. Emma, als Miss Marple ihrer eigenen Empfindung, fällt es wie Schuppen vor den Augen, als Mr. Knightley ihr völlig unerwartet sein Geständnis ablegt und sie fassungslos macht. Emma schwanden vor Erregung fast die Sinne. Die Furcht, aus einem glückverheißenden Traum aufgeweckt zu werden, nahm sie ganz gefangen. Gleiches mit dem Kitsch aus. Im nächsten Satz schon. Ich kann keine Reden halten, Emma, nahm er bald den Faden in einem Ton von so ehrlicher, entschiedener Zärtlichkeit, dass es einigermaßen überzeugend klang, wieder auf. Dieses kleine Detail, bitte achten Sie drauf, ich finde es unglaublich toll gemacht, dass sie dran denkt, selbst in dieser hochemotionalen Liebessituation, der einzigen des Romans in der Deutlichkeit, das Liebewort tolerably convincing, dass es einigermaßen überzeugend klang, obwohl das ganz ernst meint, dass sie dran denkt und das bringt und nicht den Stil verlässt des Ganzen, plötzlich jetzt in romantisches Pathos ausbrechen ließe. Wenn ich dich weniger liebte, könnte ich vielleicht mehr drüber reden, aber du kennst mich ja, du verstehst mich schon, nicht wahr? Du verstehst meine Gefühle und du wirst sie erwidern, wenn du kannst. Augenblicklich bin ich damit zufrieden, nur einmal deine Stimme zu hören. Und auch jetzt wird nichts verändert an der Grunddisposition der Figuren. Während er sprach, arbeiteten Emmas Gedanken fieberhaft und mit der bewundernswerten Geschwindigkeit, die menschliche Gehirntätigkeit auszeichnet, registrierte sie alles, ohne auch nur ein einziges Wort zu überhören. War sie imstande, die Wahrheit des Ganzen genau zu begreifen. Was hat ein Kommissar oder eine Kommissarin, nachdem der Täter nun endgültig ermittelt ist, noch zu tun? Zumindest dies, die unschuldig Verdächtigten wieder freizulassen und sich für die Zumutung der Untersuchungshaft zu entschuldigen. Harriet Smith kommt deshalb jetzt frei und geht leer aus. Da kennt Emma dann doch keine Gnade. Knightley kommt nicht mehr frei, bekommt lebenslänglich. Ehestand und Lebenslänglichkeit haben etwas Substanzielles miteinander zu tun. Da hat sie schon recht. Hatte sie deshalb vielleicht sogar so lange gezögert mit dem Heiraten? Was ist dann noch zu tun? Ah ja, einer, den keiner mehr auf der Rechnung hatte, taucht auch wieder auf. Der Bauer Martin. Wiederholungstäter. Auch er lebenslänglich. Dreimal lebenslänglich steht deshalb am Ende. Jane und Frank heiraten ja auch. Und wie immer nach einer Aufklärung, nach einer geglückten Aufklärung, haben alle dann ein viel besseres Gefühl. Dass man diesen Roman, obwohl es so wenig passiert, immer wieder mit Spannung liest, hat vielleicht auch mit dieser verdeckten, verborgenen kriminalistischen Grundstruktur zu tun. Es ist kein Psychokrimi, aber es ist ein Ermittlungsverfahren in Sachen der eigenen Psyche. Und es ist ein semiotisches Bravourstück zum Thema Type and Token, Zeichen und Bezeichnendes. Und zur Frage, wie lesen wir Zeichen, die wir ständig bewusst und unbewusst aussenden, empfangen, einander zusenden? Und was können wir tun, um möglichst wenige gravierende Lesefehler zu begehen? Im Fall dieses Romans ist die Antwort auf diese Frage unerwartet klar und einfach: reden. Wenn irgend möglich, möglichst früh, möglichst klar, möglichst taktvoll und unbefangen reden. Das heißt, den anderen verhören und nicht nur stumm ihn zu beobachten. Aber solange Begriffe wie presume, doubt, suspect, spy dominieren, ist es gar nicht erwünscht, eine solche vorzeitige Aufklärung zu liefern. Und da meine ich, sind wir bei der Beschreibung der Struktur dieser Gesellschaft. Wir erleben hier eine Kultur der ritualisierten Andeutungen, ein inzestuöser Kreis von Menschen, die jeden Tag neu zusammenzutreffen und ihr eigenes Lebensspiel wiederholen, das im Zeitalter der Revolution, zeitgleich zur Französischen Revolution, die hier nicht ansatzweise auch gedanklich natürlich angekommen, geschweige denn einen Impuls gesetzt hat. In diesem stehenden Gesellschaftsgewässer werden Zeichen gesammelt, und da diese Zeichen ja keine Bedeutung für sich tragen, frei und immer wieder neu interpretiert. Die Erzählerin zeigt uns anhand eines relativ harmlosen Beispiels aus dem Bereich des Alltäglichen, was alles an Fehlverständnissen, Missinterpretationen möglich ist. Sie zeigt dies behutsam, unaufgeregt, systematisch, ohne zu moralisieren. Es gelingt ihr, indem sie selbst als Schreibende und als Erzählende genauso wenig weit oder hoch über ihren Figuren steht wie der Leser. Nur immer ein kleines Stück daneben. Das Gegenteil also einer allwissenden oder eines allwissenden Erzählers, einer allwissenden Erzählerin, die den Leser mit Informationen überfluten. Austen kreiert eine Point-of-View-Technik, die es ermöglicht, die es im besten Fall ermöglicht, auf gleicher Augenhöhe miteinander und mit den Figuren zu verkehren, gemeinsam fast die gleichen Irrtümer zu begehen und gemeinsam vielleicht ein Stück klüger, vorsichtiger, aufrichtiger zu werden.
Das war das Uniforum im Programm der Uniwelle Tübingen auf der 96,6. Es las Professor Dr. Jürgen Wertheimer zu Jane Austens Emma. Im Rahmen der Studium Generale Reihe des Wintersemesters 2002-2003. Das Erbe des Cervantes. Europäische Romane bis zum 20. Jahrhundert. Jetzt übernimmt die Wüste Welle. Thank you.
Musik.